Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Stuart Hall wurde 1932 auf Jamaika geboren, kam 1951 als Stipendiat nach Oxford und lebte bis zu seinem Tod 2014 in London. Der Soziologe Hall gilt als Begründer der Cultural Studies. Die beschäftigen sich in ihrem Kern damit, wie Identitäten entstehen. Und dazu gibt es von Hall den bemerkenswerten Satz: Ich kann mit mir selbst nicht identisch werden. Nachzulesen in seiner jetzt übersetzten Autobiografie. Sie heißt Vertrauter Fremder, ein Leben zwischen zwei Inseln. Der Schweizer Literaturwissenschaftler und Übersetzer Stefan Howald kannte Stuart Hall noch persönlich. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn als erstes gefragt, worauf dieser Titel denn verweist, Vertrauter Fremder.
Das verweist zuerst mal einfach auf eine Existenz zwischen zwei Welten, zwischen zwei Inseln, wie diese Autobiografie ja auch im Untertitel heißt. Darüber geht es dann um das Verhältnis zu diesen Welten, vor allem zur englischen. Hall kennt sie, er ist vertraut damit und es bleibt doch eine Distanz. Er hat mal gesagt, er habe über 60 Jahre lang in England gelebt, kenne sich dort gut aus, wisse sich zu bewegen, aber er hätte sich nie als Engländer bezeichnet.
Für diese Zwischenwelt hat er einen Begriff gefunden, die Diaspora. Wie definiert er denn diesen Begriff?
Diaspora ist in einem fremden Land eine soziale Gruppe und eine Haltung, die sich auf ihre Herkunft zurückbezieht. Menschen in der Diaspora gehören als Produkte diverser Historien, Kulturen, Erzählungen, verschiedenen Heimaten an. Nun hat Hall mit der im eigenen Dialektik analysiert, dass so etwas wie eine karibische Identität erst in der Diaspora in England entstanden ist. In der Karibik selbst haben sich ja die Leute in einer bestimmten Insel zugehörig gefühlt und erst in England haben die Menschen, die von verschiedenen karibischen Inseln stammten, gemerkt, dass da ja zwischen ihnen auch Gemeinsamkeiten vorhanden sind. Und in diesem Sinne hat er dann gemeint, dass die Diaspora nicht einfach sozusagen ein defensiver oder ein nostalgischer Rückzug sei, sondern eben auch eine positive Konstruktion.
Das zeigt uns zwei Dinge. Das zeigt, dass Identitäten für Hall durchaus auch fluide sein können. Und es zeigt uns natürlich, dass er ein wacher, ein brillanter Denker war. Er kam 1951 als Stipendiat nach Oxford. Er hat über seine Erfahrungen ausführlich geschrieben, auch über seine randständige Position in dieser neuen Elite-Umgebung. Ich zitiere mal was aus dieser Autobiografie. Ich war ausgeschlossen von der Teilhabe an einem bestimmten Habitus, Lebensweise, sittliches Betragen, Alltagsverstand, was man für gegeben nimmt und wie alles funktioniert unterhalb der bewussten oder rein kognitiven Ebene. Was hat er denn aus dieser Erfahrung gemacht?
Nun, er hat vor allem eine kritische Kraft daraus gewonnen und das bezieht sich sowohl auf eine neue Haltung, die er entwickelt hat, wie auch auf einen neuen Forschungsgegenstand. Also, forschungsmäßig ging es ihm ja dann als Soziologe und Kulturanthropologe um die Analyse des Regelwerks, das uns mehr oder weniger bewusst bestimmt. Und daraus leitet sich dann das Interesse an der Alltagskultur und auch an den Medien ab, die unser alltägliches Denken und Handeln prägen.
Wenn Stuart Hall über all das schreibt, dann verwendet er wie selbstverständlich ein Wort, über das wir uns in diesen Tagen wieder große Gedanken machen. Etwa wenn Journalisten über die Race Riots in den USA berichten wollen, dann ist das deutsche Wort der Rasse schnell zur Hand. Der Übersetzung dieses Bandes, Vertrauter Fremder, ist ein Editorial Board zur Seite gegeben, die auch über diesen Begriff nachgedacht haben, Race. Zu welchem Schluss sind sie gekommen?
Also Rasse geht gar nicht, weil das ist im Deutschen einfach in einer unseligen Tradition entwickelt worden. Und deswegen zieht man sich dann auf eine meines Erachtens Hilfskonstruktion zurück und verwendet den Begriff Race. Also wie im Englischen, der ist zwar im Englischen auch negativ besetzt, aber er hat eben zugleich eine kritische Dimension. Ich finde aber beinahe interessanter eigentlich den Umgang mit den Begriffen Weiß und Schwarz. In dieser Autobiografie, in der deutschen Übersetzung, werden nämlich die Adjektive Weiß und Schwarz klein geschrieben, wenn es wirklich um so etwas wie die Hautfarbe geht. aber sie werden zumeist großgeschrieben, wenn damit kulturelle Konstrukte gemeint sind, die eben immer sich auf Rasse zurückbeziehen. Und das gilt dann selbst für einen solchen Begriff wie schwarze Bluesmusiker. Denn mit dem Begriff schwarz werden diese Musiker in eine bestimmte Ecke geschoben. Das sind dann diejenigen mit dem Rhythmus im Blut, die aber dann umgekehrt vielleicht keine klassische Musik schreiben können. Ich muss allerdings beifügen, Sie können vielleicht hören, die Unterscheidung von groß und klein geschriebenem Schwarz bringe ich im Rundfunk natürlich nur mit Schwierigkeiten rüber.
Genau, das ist eher was, was für unsere Schriftsprache funktioniert. Es gibt, um nochmal auf Race zurückzukommen, im Englischen durchaus eine Wiederaneignung dieses Wortes, zum Beispiel in dem Begriff Racial Consciousness. Das ist eine Umdeutung, wie man es im deutschen Sprachraum etwa mit Wörtern wie schwul oder lesbisch durchaus erlebt hat. Glauben Sie, Herr Howald, dass sowas auch mit Rasse möglich sein könnte?
Ja, ich bin da leider ein bisschen skeptisch. Sprache ist natürlich veränderbar und bei Modewörtern geht das ziemlich schnell und meines Erachtens auch manchmal ein bisschen zu schnell, wie ich ein bisschen kulturpessimistischer anfüge. Aber zentrale Begriffe wie Rasse sind sehr zählebig. Ich halte Sprachpolitik für wichtig und ich bin sehr für kreative Vorschläge, doch das kann halt nicht verordnet werden, sondern muss von einer sozialen Bewegung herkommen. Und das ist halt schwierig. Sie sehen, gegenwärtig heißt es ja auch Black Lives Matter und man hat noch keine genuine deutsche Umsetzung dafür gefunden. Also wie gesagt, das braucht sehr viel Arbeit und sehr viel kreativen Umgang mit Sprache.
Herr Howald, wir beobachten in diesen Tagen einen regelrechten Bildersturm im öffentlichen Raum. Statuen werden abgerissen, die sich mit der Geschichte der Sklaverei verbinden. Es gibt auch mahnende Stimmen, die darauf verweisen, dass sich die Geschichte nicht ungeschehen machen lassen wird. Sie haben Stuart Hall auch persönlich gekannt. Haben Sie eine Ahnung, wie er das Ganze kommentiert hätte?
Also zuerst mal, zweifellos hätte er die Bewegung, die zu solchen Denkmalstürzen geführt hat oder noch führt, sehr begrüßt. Und er hätte selbstverständlich auch Debatten über Denkmäler als öffentliche Manifestationen des Rassismus begrüßt. Was den konkreten Denkmalsturz betrifft, so wäre er vermutlich eher skeptisch gewesen, weil er wohl gewünscht hätte, dass man den historischen Kontext etwa des Sklavenhandels rekonstruiert. Aber ich muss sagen, es gibt ja mittlerweile eine sehr kreative Debatte, wie man Monumente umwandeln könnte. Ich führe ein Beispiel an, Banksy, der immer noch anonyme Straßenkünstler, hat vorgeschlagen, dass man die Statue von Edward Colston in Bristol, also diesem Sklavenhändler, die gestürzt worden ist, zusammen mit den Skulpturen von 4 Aktivistinnen wieder aufstellt, und zwar in Schräglage. Also in jenem Moment, wo er in Frage gestellt und gestürzt wird. Und Stuart Hall hat sich immer sehr stark mit Film und Musik und bildender Kunst beschäftigt. Und ich glaube, so ein kreativer Vorschlag hätte ihm sehr gefallen.
Angenommen, Stuart Hall hätte prima Deutsch gesprochen und man hätte ihm die Frage gestellt, wie sollen wir denn Race jetzt übersetzen? Was hätte er geantwortet?
Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Ich muss ehrlich sagen, man hat noch keinen besseren Begriff gefunden. Also von daher, Race ist ja auch ein globales Konzept. Ich bin sonst nicht ein Freund von direkten englischen Übernahmen. Aber ich glaube, angesichts der Tatsache, dass Race wirklich global ein Thema ist, finde ich es gerechtfertigt, dass man auch im Deutschen Race verwendet.
Race statt Rasse, das ist ein Plädoyer des Literaturwissenschaftlers Stefan Howald. Wir sprachen über die Autobiografie von Stuart Hall, Vertrauter Fremder, ein Leben zwischen zwei Inseln, die soeben in der deutschen Übersetzung von Ronald Gut-Berlep erschienen ist. Argument Ingrid Verlag Berlin, 304 Seiten, 30 €. Sie können eine längere Fassung unseres Gesprächs im Internet nachhören.